Hallo Rainer, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Kerstin, schön, dass ich da bin.
Ja, jetzt Rainer, wir sind ein bisschen neugierig hier. Ja, jetzt wollen wir erst mal wissen, woher kommst du überhaupt?
Ich komme vom kurz vor dem Ende der Welt aus Lunzingen.
Okay, also schöne Schwäbische Alb. Zu deiner Familie gehören?
4 Kinder und eine Frau.
Okay, dein Geburtsort ist wo?
In Ostfildernruid.
Dein Lieblingsessen?
Schinkenhörnchen.
Okay, da komme ich auch mal.
Wer lacht da?
Dein Lieblingsfilm?
Top Gun.
Deine Lieblingsperson in der Bibel ist?
Mose.
Mose. Die Lieblingsgeschichte in der Bibel ist?
Der verlorene Sohn.
Deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Dein Lieblingsberuf?
Rentner.
Okay, und was wolltest du als Kind werden?
Oh, das ist schwierig. Da hatte ich verschiedene Vorstellungen. Top Gun.
Top Gun, okay. Und was wünschst du dir?
Ich wünsche mir einen guten Tag.
Schön, das wünsche ich dir auch. Die Bühne ist jetzt deine und
herzlichen
wir
Dank.
Sind gespannt.
Guten Morgen, Reutlingen. Wow, das sind ja richtig viele Leute von hier oben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute unter euch sein darf. Schön, dass wir zusammen an das Ende der Welt gehen dürfen. Ich möchte aber noch ein wenig göttlichen Beistand für das, was die nächsten 30 Minuten hier passiert, bitten. Und deswegen bete ich noch, himmlischer Vater, danke, dass du uns heute Morgen hier zusammengerufen hast. Und nun bitten wir dich, dass wir Offenbarung in deinem Wort und in deiner Gegenwart finden. Amen. Ja, Ende der Welt. Letzte Woche war ich in Costa Rica. Da kam Juan aus Nicaragua. Und wenn ich den gefragt hätte, Juan, wo ist eigentlich das Ende der Welt? Was hätte er mir gesagt? Hätte er gesagt, Nicaragua, Panama, Honduras? Der hätte den Globus gedreht und hätte mit dem Finger auf Reutlingen gezeigt. Das ist das Ende der Welt. Niemand wohnt am Ende der Welt. Sondern das Ende der Welt ist immer etwas, wo man sich aufmacht und hingeht. Lasst uns nochmal diesen Vers in der Bibel betrachten, wo drinnen steht, was Gott eigentlich vorhat. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, hoffentlich. Viele vergessen das total. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und ich habe heute Morgen vor, mit euch ein wenig auf den Herzschlag Gottes zu hören. Und ich hoffe, es gelingt mir, euch hineinzunehmen, wie Gott denkt und was er vorhat. Und ich beginne da mit einer Folie, die vielleicht für den einen oder anderen etwas verwirrend ist. Warum? Ich komme aus der Steuerberatung und wir haben immer sehr unternehmerisch gedacht. Das ist eine Folie, die kommt aus dieser Richtung und da wird erklärt, was ein Unternehmensleitbild ist. Und die Frage, die wir heute Morgen bewegen miteinander, ist, hat dieses Kingdom, dieses Königreich, hat das auch so ein Leitbild, wie es funktionieren sollte? Was ist das, ein Leitbild? Es ist ein Selbstverständnis, die Ziele und Grundprinzipien eines Unternehmens festmacht. Grundprinzipien und Ziele. Hat dieses Königreich auch Grundprinzipien und hat dieses Königreich auch Ziele? Oder ist das für dich nur so ein virtueller Raum, den keiner von euch wirklich greifen kann? Es gibt Aufschluss, wofür ein Unternehmen steht. Für was steht dieses Königreich? Weil du bist ja Teil dieses Königreichs. Und wenn du nicht formulieren kannst, in welchem Teil, für was das eigentlich da ist, was, dann irrst du da eigentlich rum und du findest da nicht wirklich Halt. Und nun nehmen wir dieses Unternehmensleitbild und hören ein wenig auf den Herzschlag Gottes. Und auf der nächsten Folie übertragen wir dieses Leitbild auf das ICF und auf die DIPM. Und wir fragen uns nach dem Zweck. Ich als Missionsleiter darf mich schon ab und zu fragen, warum wir überhaupt auf der Welt sind. Und wenn wir jetzt zusammen die Bibel aufschlagen und ein wenig hinhören auf den Herzschlag Gottes, dann stolpern wir über Johannes 3, Vers 16. Und jeder von euch heute Morgen, unterstelle ich, 99,9% kennen diesen Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Was war der Zweck? Es gibt Verlorene. Und diesen Umstand, den will Gott aufheben. Sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn Rettung erfährt. Rettung. Und nun möchte ich euch heute Morgen etwas sagen als Vater. Wenn ein Vater seinen Sohn wegschickt mit einer solchen Mission, in dem Bewusstsein, dass er jetzt einen sehr hohen Preis zahlen muss, dann müsst ihr euch überlegen, warum tut ein Vater so etwas? Das macht er nicht aus Lust und Dollerei. Kein Vater schickt seinen Sohn in ein Umfeld, wo er Leid und Tod erfahren wird. Das machen Väter nicht. Und nun möchte ich euch heute Morgen ein Gespür dafür geben, welchen Schmerz Gott mit dir hat. Er sieht dich ganz persönlich. Nicht dein Nachbar, nicht dein Kind, sondern dich ganz persönlich. Und er sagt zu dir ganz persönlich, Klaus, Maria, wie auch immer dein Name ist, ich möchte, dass du gerettet werden kannst. Und aus diesem Grund starte ich eine Mission. Und diese Mission bedeutet für dich, ich schicke dir meinen Sohn. Du kannst dich nicht retten. Mein Sohn kann dich retten. Und ich schicke dir diesen Sohn, damit er etwas für dich tut, was du nicht tun kannst. Das kostet ihn alles. Und wir vergessen oft den Schmerz hinter Johannes 3, Vers 16. Das ist der Zweck, das ist die Mission. Er schickt seinen Sohn, damit du gerettet werden kannst. Und wir lesen über Johannes 3, Vers 16 und spüren nicht den Schmerz, der hier drinnen steht. Dann schauen wir auf die Vision. Weil der Klaus und die Maria und. Gott sagt, ich habe diesen Zweck für dich, Jesus, ist, dass alle gerettet werden. Verstehst du das? Alle. Und wenn du nachher heimfährst und durch deine Straße läufst, dann frag dich doch einfach mal, was bedeutet alle? Wie viele Rollläden sind da noch unten, die heute Morgen nirgends hingehen? Warum? Gestern war Party angesagt. Alle. Und ich bereite die Rettung vor, für wen? Für alle. Und das muss bei uns hier drinnen landen. Für alle. Und jetzt kommt die Überschrift, die über der DIPM steht, Mission. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott hat eine Lösung für dich, dass du aus der Entfernung was wirst, Sohn oder Tochter. Und mit dieser Mission ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Und mit dieser Mission Um den Zweck zu erfüllen, sind wir als DIPM unterwegs. Und jetzt kommt eine erschütternde Folie, weil für die meisten Christen hört hier Bibel auf. Fertig. Es gibt ganz wenige, die für diese drei Punkte keine Akzeptanz hätten. Aber dann sagen sie, boah, cool, danke, fertig. Und mit dieser Einstellung bewegen sie sich in die Kirche und außerhalb der Kirche. Fertig. Und für alle, die an diesem Punkt fertig sind oder den Eindruck haben, hier könnte man fertig sein, schlagen wir heute Morgen die Bibel auf. Jetzt passiert etwas, was schwierig ist. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, seinen Jüngern: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich, 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 dich und dich. Verstehen wir das? Mathematik. Jesus gleich Rainer. Wie Jesus, Rainer. Das bin ich. Also wie ich meinen Sohn gesandt hat, jetzt bist du dran, Rainer. So sende ich euch. Wen? Dich, dich, dich und mich. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Warum? Aus eigener Kraft kann ich nicht. Ich kann diese Sendung aus eigener Kraft nicht. Aber wisst ihr, was mein Problem ist? Ich fühle mich gar nicht angesprochen. Das ist mein Problem. Die letzte Statistik auf meinem Schreibtisch sagt, dass 9 von 10 Christen bei fertig landen. 9 von 10. Statistik ist immer so ein Mittelmaß. Und Mittelmaß sagt, das ist der Durchschnitt. Wenn jetzt in jeder Reihe von 10 9 aufstehen und hinausgehen und wir dann ein Bild machen vom ICF, dann wisst ihr, was im Durchschnitt die durchschnittliche Kraft einer Gemeinde ist. Verschwindend klein. Und warum? Weil 9 von 10 sich bei fertig verabschieden. Und nun schauen wir mal kurz drauf, was es bedeutet, wie Jesus, Rainer, du. In Philipper 2, Vers 6, es geht immer noch um Rettung, alle und Sendung. In Philipper 2, Vers 6, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig fest. Was bedeutet das für dich? Wie Jesus, jetzt du, Klaus. Und ich sage dir heute Morgen, Klaus Maria, wer auch immer du bist, lass los. Lass dein altes Leben los. Warum? Mit deinem alten Leben kannst du nicht gehen. Lass dein altes Leben los. Halt nicht fest. Lass dich auf etwas ein, was du nicht kennst. Kostet es Mut? Enorm. Kostet es Vertrauen? Enorm. Lass los, es wartet auf dich etwas, was du nicht kennst. Der zweite Schritt. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt. Die meisten beschäftigen sich mit der Floskel ganze Welt. Die fragen sich immer, wo ist das? Der Vers beginnt mit geht und nicht mit der ganzen Welt. Lass los und geh. Und wenn du jetzt die Frage stellst, ja wohin, dann kann ich dir nicht beantworten. Aber es gibt jemanden, der diese Frage beantworten kann. Und wir fragen uns als Mission ständig, wohin? Wohin sollen wir gehen? Und wir erwarten von Gott, der diese Sätze formuliert hat, dass er uns auch sagt, wohin? Unser Problem ist nicht das, wohin. Unser Problem ist, die Couch zu verlassen und zu gehen. Und ich weiß genau, heute Morgen sitzen hier Leute, die haben ein Problem, aufstehen und zu gehen. Weil gehen ist eine Herausforderung. Du kannst nicht festhalten und gehen. Das funktioniert nicht. Du kannst nur gehen, wenn du loslässt. Ich habe einen angeschaut, der gegangen ist. Das war der Apostel Paulus. Und habe dem Apostel Paulus gefragt, wie sah das aus, als du gegangen bist? Wie sieht das aus, wenn wir aufstehen und gehen? Und der Paulus schreibt an die Thessalonicher, wie er das gemacht hat. Und er schreibt ihnen, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, als er dort angekommen ist. Ja? Sagt er, wir sind nicht mit schmeichelnder Rede bei euch angekommen. Noch mit dem Vorwand für Habsucht. Noch suchten wir Ehre von Menschen, obwohl wir uns dem Status Apostel ganz deutlich bewusst waren, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter für ihre Kinder pflegt. Das war ihr Auftreten. In Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Loslassen, aufstehen, gehen und dann an dem Platz, wo wir ankommen, so leben. Darf ich das nochmal zusammenfassen? Keine schmeichelnde Rede. Es geht nicht ums Geld. Lieben Schwaben, es geht nicht ums Geld. Es ging nicht um Ehre. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, weder von euch noch von anderen. Es geht um Gott. Es ging um gelebte Liebe. Sie waren willig, sie hatten Freude daran. Viele denken, boah, wenn ich jetzt aufstehe, die Couch verlasse und gehe, dann geht für mich die Welt unter. Und ich versichere euch, ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Und dann kommt der sechste Punkt, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Boah, das entspricht nicht dem Schwabengehen. Anderen Menschen an meinem Leben Anteil zu geben. Aber wisst ihr, das war die Tür, die Paulus benutzte in Thessaloniki, um Teil der Welt des anderen zu werden. Und als er in diese Welt angekommen ist, was passierte? Sie ließen ihn Teil von ihrer Welt werden. Loslassen, gehen. Und jetzt passiert etwas, was die meisten in ihrer Bibel nicht sehen. Es gibt diesen Vers in Johannes 8, 31 und 32. Die nun an ihn glaubten, guten Morgen Reutlingen, wenn ihr an meinen Worten festhaltet, loslassen, gehen, was passiert dann? Und das tut. Wir haben oft den Eindruck, wir müssen lernen. Und wir lernen. Und wir lernen. Und die Birne wird dicker und dicker, bis sie platzt. Und das tut. Tut einfach mal, was ihr gelernt habt. Und dann macht das Buch zu und bittet Gott um seinen Segen, das durch euch zu tun, was ihr da gelesen habt. Und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr meine Jünger und ihr werdet Wahrheit erkennen. Hast du den Zusammenhang jemals in der Bibel gelesen? Wo ist der Platz der Erkenntnis? Da, wo du aufstehst, da, wo du loslässt, da, wo du bereit bist, gehen und Zeuge zu sein. Du musst nicht Theologe sein. Du musst nur Zeuge sein. Und dann erzählst du deinem Gegenüber, was Gott für dein Leben persönlich bedeutet. Und dann passiert irgendwas, was man nicht so richtig erklären kann. Gottes Kraft fließt durch dich. Das merkst du oftmals gar nicht. Das merkst du ab und zu an der Reaktion deines Gegenübers. Und in dem, was da passiert, gibt es eine Horizonterweiterung für dein geistliches Leben. Und viele sehen diesen Zusammenhang nicht. Die glauben, die einzige Horizonterweiterung liegt im Studium. Das ist nicht die Wahrheit. Im Tun gibt es eine Horizonterweiterung, die für viele unbekannt ist. Was bedeutet das eben Gesagte im Umfeld der DIPM? Wir haben nur Leute, Missionare, die losgelassen haben, die aufgestanden sind und gegangen sind. Und der erste, der gegangen ist, war James Radcliffe. Der ging nach Südamerika und lernte Indigene kennen. Wie die Zusammenhänge sind, sind oftmals unbekannt. Und dann schreibt James Radcliffe etwas, was Johannes 3,16 ganz nahe kommt. Man musste sie einfach lieb haben. Und wenn ihr die Bilder der ersten Begegnung mit diesen Indigenen seht, frage ich mich, wie hat das funktioniert? Da sehe ich nichts, was ich lieb haben könnte. Da war nichts Attraktives, aber offensichtlich hat Gottes Geist in diesem Mann etwas gewirkt, was für mich nicht greifbar ist. Und diese Bilder nahm er mit aus dem Dschungel ins Schwabenland. James Radcliffe hatte eine zeltevangelistische Einrichtung. Und er erzählte den Menschen, so wie ich heute Morgen, von dem, was er dort im Amazonas gesehen hat. Und die Menschen sagten, James, das können wir so nicht lassen. Wir müssen dorthin gehen und was müssen wir tun? Rettung. Die brauchen Rettung. Und dann haben verschiedene Leute dem James 20.000 D-Mark in die Hand gedrückt. Und der James hat zu Weihnachten am 26. Dezember seine Buddies zusammengerufen und hat gesagt, wir müssen eine Mission gründen. Und dann haben die ihn alle angeschaut und haben gesagt, was müssen wir? Wie machen wir das? Und der James hat gesagt, wie alle, ich habe keine Ahnung, aber wir gründen heute eine Mission. Und an diesem Tag, ganz Schwabe, wir machen jetzt eine Satzung, weil sonst müssen wir ja nächste Woche wieder hierher fahren. Da haben wir keinen Bock drauf. Also machen wir es heute. Und dann haben sie eine Satzung gegründet und Namen drunter geschrieben von Leuten, die gar nicht anwesend waren. Die hat man in der Woche drauf angerufen und gesagt, wir brauchen deine Unterschrift. Und dann kam die Unterschrift und so wurde die DIPM ins Leben gerufen. Und dann gingen die ersten Missionare hinaus. Und was fanden die da? Die fanden eine Welt, wo sie nicht wussten, wie sie funktioniert. Und die ersten Mennoniten schreiben so schön, als sie in diese indigenen Dörfer gekommen sind, saßen sie mit den Indianern im Dreck. Und man saß und die Indigenen hatten einen starren Gesichtsausdruck. Keiner wusste, ob überhaupt jemals irgendwas bei denen ankommt. Und dann starten sie zusammen Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Wohin? Zusammen in den Dreck. Und ich weiß nicht, ob du schon mal 30 Tage lang in den Dreck geschaut hast und nicht weißt, was dein Gegenüber dabei denkt. Da kommt Frust auf. Aber diese Missionare sind aufgestanden und gegangen, um nicht wieder nach Hause zu gehen, sondern sie sind aufgestanden und gegangen, um diese Mission zu erledigen. Und dann kommen die Momente, wo wir Bilder machen. Nicht vom im Dreck sitzen, sondern von diesen Bildern, wo Taufe durchgeführt wird. Und nach 4, 5 Jahren gab es dieses erste Bild. Da kam etwas bei diesen Indigenen an und es wurde das erste Bild gemacht. Taufe. Die erste Gemeinde wurde ins Leben gerufen. Und jetzt begann eine Bewegung. Die Täuflinge haben angefangen, ihr Leben zu verändern. Man hat mitgekriegt, die leben anders wie vorher. Und das ist attraktiv, wenn man lebt in einem Umfeld, wo es nur Verzweiflung gibt. Heute Morgen habe ich ins Archiv gegriffen und habe mal geguckt, was ein Indigener von seiner Umwelt schreibt. Da gibt es eine alte Dame. Ich lebte wie sie in der Hütte, die immer nahe am Wasser gebaut war. Aber meistens war ich auf der Wanderschaft, ich hatte viele Kinder und die starben wieder. Das ist die indigene Wirklichkeit. Wie verbrachte ich meine Tage im Urwald in Brasilien? Wie alle anderen Kaduel-Frauen auch. Ich fachte Feuer an, stampfte den Reis, schnitt das Zuckerrohr. Aus Lehm formte ich Trinkgefäße, aus langen Palmblättern flocht ich Sitzmatten. Das klingt wahnsinnig spannend, oder? Und dann schreibt sie eine Wirklichkeit, die ihr nicht seht. Weil diese Indigenen in einer Geisterwelt leben. Und das ist nicht fiktiv, sondern die leben sie und die gibt es wirklich. Alles, was sich bewegt, wenn es dunkel wird, macht Angst. Alles, was ihnen begegnet, macht ihnen Angst. Indigene leben in der Angst. Warum? Weil die Geister stärker sind wie sie. Das klingt jetzt ein bisschen nach Harry Potter. Weil du diese Welt nicht kennst. Aber diese Menschen haben über Jahrzehnte hinweg verstanden, diese Geisterwelt zu verstehen. Und die Schamanen haben verstanden, die Geisterwelt zu benutzen, um Macht auszuüben. Und wenn wir durch die Augen eines Schamanen gucken, schreibt ein zum Glauben gekommener, ich habe genau gesehen, wer gläubig ist und wer nicht. Weil in meiner Wirklichkeit hatten die gläubigen Indigenen hier oben alle ein Leuchtzeichen. Und ich wusste, ich habe über diese Menschen keine Macht. Und dann gab es aber Tage, wo ich sah, dass diese Menschen Kraft verlieren. Und ich wusste, ich bekomme über diese Menschen wieder Kraft. Das ist die indigene Wirklichkeit. Die siehst du nicht, weil das ist keine Reutlinger Wirklichkeit. Unsere Bücher sind voll von diesen Geschichten. Warum? Weil in deiner und in meiner Bibel etwas steht, was Wirklichkeit ist. Dass diesen Zeugen folgen werden, was? Zeichen und Wunder. Und das Archiv ist voll von den Menschen, die, wenn sie zurückkommen, von Zeichen und Wunder berichten. Und viele sind aus der evangelischen Landeskirche gegangen und wussten gar nicht, dass es sowas noch gibt. Und das haben sie dann da draußen erlebt. Zeichen und Wunder. Und du nimm bitte mit heute, dass Zeichen und Wunder nicht vorangehen, sondern sie folgen. Ja? Tun und dann kommt ein Folgen. Wir wünschen es ganz genau umgekehrt. Nicht aufstehen, Couch bleiben, am besten Cinemaskop, Zeichen und Wunder, aufstehen, dann setzen wir uns wieder, Kapitel 2. Aber so funktioniert dieses Reich nicht. Dieses Königreich funktioniert definitiv anders. Einer unserer Mitarbeiter schickt euch jetzt noch einen Gruß, weil der ist genau jetzt am Ende der Welt und er möchte euch kurz damit hineinnehmen.
Hey, liebe Church Family, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich gerade am Flughafen in Frankfurt und zwar aus genau dem gleichen Grund, warum der Rainer heute bei euch ist. Unser Herzschlag ist es, Unerreichte zu erreichen. Das heißt, wir wollen gerade an die Orte gehen, wo Menschen Jesus noch nicht kennen. Und deswegen darf ich jetzt mit unseren Jahresteamlern, also unseren FSJlern, die in Deutschland normalerweise tätig sind, einen Missionseinsatz machen nach Costa Rica. Wir werden dort auf einer unserer Missionsstationen mithelfen und ganz, ganz praktisch anpacken, damit dort weiterhin Schulungen für Indigene angeboten werden können, dort Kontakte gelebt werden können und die Menschen Jesus erleben dürfen durch das, was wir ihnen weitergeben und auch durch das, wie wir mit ihnen umgehen. Ich finde es richtig genial, dass wir als DPM diese Möglichkeit anbieten, dieses Herz von Mission auch im Ausland nicht nur langfristig zu machen, nicht nur, dass man da mehrere Jahre dafür investieren muss, sondern wir wollen bewusst auch mit einer ganz, ganz kurzen Zeit von 3 bis 12 Monaten das ermöglichen. Ich selber bin jetzt mit unseren Jahresteamern nicht ganz so lange da, aber grundsätzlich wollen wir anbieten, dass man für 3 bis 12 Monate einen Kurzzeiteinsatz machen kann. Das heißt, man packt ganz, ganz praktisch mit an, hilft die Missionare vor Ort zu unterstützen, hilft die Familien freizusetzen, damit die Missionare ihren Dienst tun. Das kann man machen, indem man den Lernunterricht von den Kindern übernimmt, also die Missionarskinder schult oder einfach ganz, ganz praktisch mithilft. Und wenn das für dich was ist, wo du sagst, da schlägt mein Herz dafür, Mission auf diese Art und Weise zu unterstützen, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei uns melden. Du darfst einfach für die Arbeit mitbeten, du darfst gerne für die Arbeit mitgeben. So ein Kurzzeiteinsatz kostet uns im Monat ungefähr 700 Euro. Und das ist einfach was, was die Kurzzeitler teilweise selbst tragen, aber wo wir auch immer wieder dankbar sind für Leute, die sagen, das ist mir ein Herzensanliegen, das möchte ich mit unterstützen. Oder einfach auch selber gehen. Ob du für 3, für 6 oder für 12 Monate gehen möchtest, da wollen wir mit dir gemeinsam einen guten Weg suchen, der auch zu deinem Gabenprofil passt, zu deinem Zeitrahmen passt. Und wir freuen uns einfach mega, wenn du dieses Anliegen mitträgst, damit Menschen Jesus kennenlernen, die ihn noch nicht kennen, und damit die Leute erreicht werden, die weit weg von dem, was so unser Alltag ist, Gott noch nicht kennen. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.